Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 234 von Hokago, dem Anime-Podcast. Heute mit dem Thema Dragon Raya und noch irgendwas dazu, aber The Blazing irgendwas, keine Ahnung, wird schon jemand ergänzen. Und wenn ich sage, wird schon jemand ergänzen, dann wer, wenn nicht die Vernunft in dieser Gruppe, in dieser Partie, in dieser Podcast-Zusammenkunft. Der liebe Phil.
Hallo und willkommen bei dieser Podcast-Zusammenkunft. Ich habe gerade versucht herauszufinden, was der Manuel meint, aber das findet man nirgendwo. Ah, The Blazing Dawn, ich hab's.
Danke, The Blazing Dank. Dawn.
The Blazing genau. Dawn, okay. Ja.
Und du bist der Beste, Phil.
Danke,
ich mein, danke. Ich tue niemanden bevorzugen, deswegen sage ich jetzt nicht mehr dazu. Aber der andere ist auch dabei.
Servus. Schon wieder.
nein, Entschuldigung, war nicht so gemeint. Ist ja nur Spaß. Natürlich bin ich ja dankbar dafür, dass er auch jedes Mal dabei ist und mit uns diesen Wahnsinn da fortführt. Auf der anderen Seite, der Georgi.
Servus, hallo. Und natürlich in kompletter Frische, der Mensch, der Motor hinter diesem Ganzen, der liebe Manuel.
Mehr! Ich bade in diesen Komplimenten. Okay. So, Leute, interessanter Anime, würde ich mal sagen. Bevor wir jetzt anfangen, wie sind wir auf diesen Anime überhaupt gekommen? Weil ich gestern, glaube ich, mit dir, Georgie, darüber kurz geschrieben habe, beziehungsweise du hast mich gefragt. Und den habe ich vorgeschlagen, gesagt, hey, lass uns Dragon Raya schauen. Weil, ich glaube, letzte Season kam die zweite Staffel raus. Und man hat schon ein bisschen mitbekommen, dass dieser Anime sehr beliebt ist und gefragt ist. Und vielleicht kann sich der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin erinnern, es gab eine Zeit, da habe ich für TikTok auch Sachen gemacht für den Podcast eben. Und das meistgeklickte Video, sage ich mal, TikTok, war eben ein kurzes Video zu Dragon Raya eben, wo die erste Season angekündigt wurde bzw. erschienen ist. Und deswegen haben wir gesagt, hey, lass uns das mal anschauen, was ich wirklich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste und auch erst bei der ersten Folge gecheckt habe, hey, warte mal, das ist ja irgendwas Chinesisches oder Südkoreanisches. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall hat mich ein bisschen überrascht, aber mehr dazu dann später. Kommen wir mal zur Zusammenfassung. Da möchte ich einmal kurz in die Runde reinfragen, wer möchte in ein paar Sätzen zusammenfassen, was da so geschehen ist oder beziehungsweise um was es grob geht.
Puh. Ja, ich kann es gern versuchen und du ergänzt wieder, weil der Georgi, der bricht sich gleich selbst das Genick beim Kopfschütteln. Ja, also wenn ihr den ein oder anderen Knackser gehört habt, es ist jetzt angeknackst. Gut, ja, ich hatte absolut keinen Plan, worum es da geht und war dann auch überrascht, als ich die erste Folge eingeschalten habe, denn ihr müsst euch vorstellen, die erste Folge ist gar nicht die erste Folge, es gibt nämlich zwei erste Folgen und die erste dieser ersten Folgen dauert 47 Minuten, also es ist die erste Folge, die erste dieser ersten Folgen ist eigentlich eine Doppelfolge.
Ist aber eigentlich Folge 0.
Ja, so und wer jetzt noch dabei ist, gell? Lehn dich zurück. Und genieße die Show. Dragon Raya. Es geht um Lu Mingfei. Der ist eigentlich ein unscheinbarer Gamer, so wie wir das damals waren, im Teenageralter. Sehr viel gezockt, hat irgendwie wenig Freunde und er lebt bei seiner Tante und seinem Onkel und wird eigentlich eher als Außenseiter behandelt. Und er ist unheimlich verliebt in ein Mädchen, mit dem er ein Date ausgemacht hat, Gott sei Dank. Und er freut sich sehr auf dieses besondere Date. Zeitgleich, als er wirklich hyped ist auf dieses Date, erhält er eine Einladung zu einer geheimnisvollen Universität namens Castle Universität. Und dort erscheint er auch bei diesem Vorstellungsgespräch, sage ich jetzt einmal, und die Fragen sind wirklich weird und irgendwie zusammenhangslos und er selbst denkt sich, hä, was soll das werden, ist egal, ich brauche diese Uni nicht, ich habe jetzt die Liebe meines Lebens und gehe auf ein Date mit ihr. Gut, gesagt, getan, findet dieses Date statt, er will ihr die Liebe gestehen und es stellt sich aber heraus, dass sie schon seit Jahren mit einem anderen Jungen mehr oder weniger zusammen ist und deswegen entscheidet sich Lu Mingfei, alles stehen und liegen zu lassen und der Universität beizutreten. Und diese Universität ist völlig verrückt, denn die Universität bildet Drachentöter aus, irgendwie in einer anderen Welt, aber in dieser Welt. Mich hat das total an Harry Potter erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur mit Drachen, Waffen und deutlich mehr Blut. Und wir begleiten eigentlich Lu Mingfei in den ersten 17 Folgen, die die Staffel 1 hat, dabei, wie er sich an dieser Universität zurechtfindet, wie herauskommt, dass er eigentlich ein Rang-S-Schüler ist, das Höchste, was es dort gibt, welche Kräfte dort sind. Wir lernen Drachen kennen, wir lernen kennen, warum diese Drachen schlecht sind. Die Drachen sind teilweise immer Zwillinge und dann gibt es Drachenkönige. Es geht einfach ganz viel um Drachen, wie der Titel schon vermuten lässt. Ja, und das ist eigentlich mehr oder weniger kurz, grob zusammengefasst, worum es da geht.
Genau, genau. Und noch interessanter Fun Fact, Dragon Raya, das ist, sind einfach Menschen, die Drachenblut in sich haben. Ich glaube, das ist auch interessant zu wissen. Aber an und für sich sehr gut zusammengefasst. Danke dafür, lieber Phil.
Sehr gerne.
Und deswegen gehen wir jetzt weiter zu unserem Ersteindruck. Ich habe mir kurz überlegt, jetzt einmal kurz weg vom Anime und dem allem, so wegen dem Podcast, so ein Soundboard zu bestellen, wo wir einfach von den einzelnen Kategorien, jedes Mal, wenn ich sage, jetzt gehen wir über in den Ersteindruck und dann so einen Einspieler machen, so einen Sound oder so irgendwas. Dann, wenn wir zur Hauptstory gehen, auch wieder einen Einspieler. Das wäre ziemlich lustig, oder? Was sagt ihr dazu?
Gute Idee, du könntest das einfach reinschneiden.
Ja, aber es ist viel zu viel Arbeit.
Ja. Es wäre aber lustig. Ja,
und erster Eindruck. Mein erster was so Anime-Sounds.
Ja, du, wegen Lizenzen und so, kann ich jetzt nicht eins zu eins aus irgendeinem Anime.
Ich habe vorhin gesagt, ich kann sehr gut Synchronstimme nachmachen. Ich mache das schon.
Okay, ja, super. Idee. Das super. Übernimmt der George.
Solange es nicht der Deus ist.
Oder SpongeBob.
Oder
SpongeBob.
Oder hohe Stimmen.
Oder hohe Stimmen generell.
Oder tiefe Stimmen.
Generell Stimmen sind meine Schwierigkeit.
Ey, super, wenn der stumme Person synchronisiert sein muss.
Ja, ist halt so.
Gut, Entschuldigung für diese Abschweifung. So, Georgie, erster Eindruck.
Erster Eindruck. Ich, im Gegensatz zu euch zwei Ungläubigen, habe mich vom Namen nicht getäuscht und war selbst verblüfft, dass es um Drachen geht in diesem Anime. Kein Scherz. Wirklich kein Scherz. Ich habe so Dragon Raya, was auch immer. Ja, okay, komm. Mit reingemacht, so, okay, cool, okay. Dann wird er direkt Lu Mingfei in der ersten Folge, als er zum Interview eingeladen wird, wird er gefragt, ob er an Aliens glaubt, ob er an verschiedenste Sachen, Außerirdische, aber natürlich, blablabla, wird er gefragt. Und dann so, oh, okay, interessant, okay. Irgendwann kommt er dann auf die Uni und der Prof sagt dann zu ihm so, ja, es gibt Drachen. Und ich so, was? Was ist das für eine Welt? Ja, irgendwie, die ersten ein, zwei Folgen, also Folge 0 und Folge 1, brillieren sehr durch die Erklärung der ganzen Welt. Das hat natürlich sehr gut gepasst, was auch in einem Anime hineingehört. Aber auch viel durch den Witz, Wortwitz und generell, was am Screen abgeht. Das war sehr lustig auch anzusehen, teilweise später mehr dazu. Und ich hatte einen sehr positiven Eindruck, weil ich lege ja natürlich wie wir alle einen großen Wert darauf legen, auf eine gute Animation. Haben wir hier auch eine gehabt von Anfang an weg. Und das war einfach sehr, sehr schön anzusehen. Und ich war gehypt. Ich habe sogar wirklich 10 Folgen am Stück gesehen.
Boah. Stark.
Also erster Eindruck war für mich brutal stark.
Sehr schön. Phil, wie war dein erster Eindruck?
Ja, mein erster Eindruck war ähnlich. Ich habe auch nicht gewusst, worum es geht, natürlich, eh klar. Und war dann sehr verblüfft von dieser wunderbaren Animation und den Farben von Anfang an. Habe mich sofort an Lord of Mysteries erinnert, weil das ist ja, glaube ich, auch koreanisch.
Chinesisch, Junge.
Na, es stand aber koreanische Synchro. Weil die habe ich instant ausgemacht, weil das halte ich einfach nicht aus.
Manuel, bitte schau nach und gib ihn durch die Kamera.
Ich schau nach, redet
okay,
weiter.
Okay, Manuel schaut nach, gut. Ja, und generell die Thematik war sehr spannend, hat mir unglaublich gut gefallen. Und wie schon bei der Zusammenfassung erwähnt, es hat mich auch an Harry Potter erinnert. Ein Junge, der seine Eltern nicht kennt, der bei seiner Tante und Onkel wohnt, die nicht besonders freundlich zu ihm sind. Er wird an eine Universität eingeladen, muss dann zum Bahnsteig und da ist aber der Zug nicht da. Und ich glaube, das ist auch Absicht. Aber ich war unglaublich gespannt darauf, von Anfang an, wie diese Drachen aussehen, weil ja die Animation so besonders war. Und generell, wie dann diese Kämpfe und so weiter stattfinden. Und ja, als die dann mit Waffen geschossen haben, war ich auch noch einmal sehr überrascht. Mit dem habe ich nämlich auch nicht gerechnet. Aber im Großen und Ganzen war der erste Eindruck auch äußerst positiv. Und was ich super spannend fand, ist, dass die erste Staffel eben 17 Folgen hat. Das ist auch sehr untypisch.
Tatsache.
Und Manuel, hast du was herausgefunden?
Es ist irgendwie beides.
Was beides?
Chinesisch
ursprünglich,
steht.
Ursprünglich koreanisch. Und dann gibt es aber ein Handyspiel, wodurch das ganze Franchise einmal groß geworden ist. Das kommt aus China. Also, aber ich würde sagen, es ist koreanisch, weil Manhua gibt es auch. Und Manhua ist aus Südkorea. Deswegen, glaube ich, können wir uns darauf einigen, es ist koreanisch, südkoreanisch. Gut, gut. So viel dazu. Ich weiß nicht, da wird noch live recherchiert. Warum auch vorbereiten? Scheiß drauf. So, gut, danke für deinen ersten Eindruck. Ja, bei mir ist jetzt kein großer Unterschied zu euch. Also im Gegensatz aber zum Georgie habe ich natürlich gecheckt, dass es da um Drachen geht.
Keine Chance, glaube ich nicht.
Aber du hast schon recht, weil, wie ihr schon erwähnt habt, die erste Folge oder Folge 0 dauert ja 45 Minuten. Und da passiert ja eigentlich an sich gar nichts so, was mit dieser Welt zu tun hat. Genau. Sondern da sieht man einfach nur Nono und Mingfei. Nono ist so der weibliche Hauptcharakter, würde ich mal sagen. Love Interest von unserem Hauptcharakter. Und da geht es einfach nur darum, wie er rekrutiert wird für diese, für die Kassel? Universität, Kassel, ja, habe ich mir aufgeschrieben, wie er für diese Universität rekrutiert wird. Und er ist also in Folge 0, in den ersten 45 Minuten nicht auf der Uni, sondern sie versuchen ihn zu überreden, er hat dieses Interview etc. pp. Und ja, nach 45 Minuten checkt man erst ganz zum Schluss, okay, da geht es irgendwie in eine andere Welt oder so, irgendwas ganz Mysteriöses. Und spätestens dann bei Folge 1 und 2 checkt man, okay, gut, das ist halt eine eigene Welt. Und wie auch der Professor Jürgen, glaube ich, hat er geheißen, wie der Professor gesagt hat, die Welt, die du kennst, Mingfei, ist einfach nur ein Bruchteil von der echten Welt. Und die echte Welt, eben da geht es um diese Drachen und die Drachentöter etc. pp. Und fand ich auch von Anfang an sehr interessant, die Animation natürlich so wie man es aus so einem koreanischen Werk kennt, würde ich mal sagen. Und zwar wie Lords of Mystery oder Lord of Mysteries, wie schon gesagt wurde. Aber vollkommen in Ordnung, weil die Animation war clean. Ich habe auch mit japanischer Synchro das geschaut, weil die originale Synchro habe ich leider auch nicht so cool gefunden. Es ist halt ein extremer Unterschied zum japanischen. No front. Habe ich dann mit japanischer Synchro geschaut und im Großen und Ganzen einen tollen Ersteindruck gehabt. Auch die ersten drei Folgen, also Folge 0, 1, 2 und 3, durchgebinged, war sofort gefesselt und wollte wissen, was geschieht da noch, was wird da noch mit dem Hauptcharakter. Ja, Georgi?
So, bist du fertig mit deinem Ersteindruck?
Ich bin fertig.
Sehr gut. Also, es soll ja keiner behaupten, dass wir hier in unserem Podcast in Folge 234 Falschinformationen verteilen, oder? Oder, Jungs?
Der Zug ist abgefahren.
Der Zug ist abgefahren. Okay. Nein, aber das muss ich trotzdem klarstellen. Du bist einfach nur eine Google-Suche entfernt davon gewesen, um die Wahrheit zu erfahren. Denn Dragon Raya stammt ursprünglich aus China. Es handelt sich um eine sehr erfolgreiche Fantasy-Romanreihe von der chinesischen Autorin Qian Nang. Und es ist kein Manhua, sondern ein Donghua. Und wie wir alle wissen, sind Donghuas aus China.
Jesus, okay, ja, gut. Kann ja,
gut sein. Ja, weißt du wieso? Weil, sobald ihr reingeschrieben habt in die Gruppe, so schaut ihr auf Original oder auf Japanisch, also die, die Stimmen halt. Dann habe ich mir gedacht, okay, ja, ich habe so random halt geschaut, welche Sprachen es gibt. Habe auf Japanisch geschalten, weil die andere nicht Koreanisch, sondern Chinesisch war.
Mhm. Ja. Okay. So, es, haben wir es jetzt
keine geklärt. Falschen Informationen im Anime-Podcast also Hokago.
Gut, wie gesagt, der Zug ist schon lange abgefahren, aber...
ja, aber solche kleinen Eckpfeiler dürfen wir uns nicht nehmen lassen.
Okay, gut, dann ist der Eckpfeiler gerettet und wir gehen dann direkt weiter. Einmal danke dafür, Georgie, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ja, was, da googelt der Chef noch selber.
Wenn du wüsstest.
Gehen wir jetzt weiter zur Hauptstory. Und wie immer werden wir die Hauptstory einfach in ein paar Highlight-Momenten zusammenfassen. Und ja, da würde ich dich bitten, Georgie, eins deiner Highlights oder dein erstes Highlight hier jetzt einmal kundzugeben.
Ich gehe gleich, wie du schön gesagt hast, mit einem allerersten Highlight in diesem Anime. Und das war schon in Folge 0. Denn natürlich lernen wir in Folge 0 die ganze, also nicht die ganze Welt, aber wir lernen mal kennen, wir wissen jetzt, dass die Kassel-Universität den Lu Mingfei, unseren Hauptcharakter, unbedingt haben will. Sie wollen ihn unbedingt haben, der Professor Jürgen, was auch immer, der setzt Nono, eine Schülerin, darauf an, dass sie ihn unbedingt eine Schule holen muss. Also wirklich, da führt kein Weg vorbei, er sagt sogar, wenn es sein muss, wende Gewalt an. Tut sie Gott sei Dank nicht, weil das sind irgendwie noch Kinder. Aber okay. Und da komme ich zu einem meiner Highlights, denn bei diesem Vorstellungsgespräch, also bei diesem Gespräch, Aufnahmegespräch zur Uni, wird er gefragt, ob er an etwas Höheres glaubt, ob er an Aliens glaubt. Und eine dritte Frage, an die ich mich jetzt nicht erinnern kann, hat aber zur Sache nichts zu tun. Er lehnt ab, er sagt, nein, ich gebe auf, ich will nicht an die Uni, ich habe meinen Lebensweg gefunden, ich will meinen Schatz, über alles haben und was auch immer. Und an dem Tag, bevor er, die große Liebe gesteht, sitzt er wie immer am Dach seines Hauses und starrt über die Stadt und denkt nach. Und auf einmal taucht Nono auf. Und ich habe mir gedacht, okay, die taucht aus dem Nichts auf, gut. Alles klar, sie weiß vielleicht, dass er immer da oben sitzt, gut. Er wurde ja davor gefragt, weißt du, glaubst du an Aliens, glaubst du an eine höhere Macht, was auch immer. Und nach diesem Gespräch mit Nono verschwindet Nono, aber nicht auf die normale Weise, sondern sie springt einfach vom Hochhaus. Und ich dachte mir so, Bruder, du wurdest gerade gefragt, ob es Aliens gibt oder eine höhere Macht, die springt vom Hochhaus und du denkst dir, nichts dabei. Nichts. Da habe ich mal lachen müssen. Ich knüpfe gleich an das Highlight, weil das gehört dazu, weil da ist wieder Nono und Lu Mingfei dabei, auch Folge 0. Wie gesagt, Lu Mingfei, der ist gerade auf dem Weg, beziehungsweise soll dieses Date organisiert für Wenwen und es geht jetzt geht's gleich los und alles ist super. Das Theater wurde gebucht, um mir dort die Liebe zu gestehen. Sagt sogar zu diesem Theaterbesitzer, was ich mir bitte ein romantisches Lied auflegen. Aber davor trifft Nono noch den lieben Lu Mingfei im Park, nachdem er mit Wenwen unterwegs war. Und da, also das war der erste Moment, wo ich wirklich seit langem bei einem Anime lauthals habe lachen müssen. Und zwar Nonos Lu Mingfei sagt so, ja, morgen ist der große Tag, ich muss dahin und bla bla. Und Nono sagt einfach so, ja, es gibt also keinen anderen Weg, um dich abzuhalten, damit du halt mit mir auf die Uni kommst. Sagt er, nein. Wieso meinst du? Sagt sie einfach so, ja, die einzige Möglichkeit, wie das passiert, halt dich fern von Wenwen. Und dann kommt so ein perfekt gezeichnetes Karikaturgesicht von Lu Mingfei im Hintergrund, so Schmetterlinge. Ich schwöre, ich bin gestanden in meinem Bett und habe einfach gelacht. Das hat so lustig ausgeschaut und das hat perfekt zur Situationskomödie gepasst. Wenigstens Folge 0 anschauen, wenn euch das catcht, weiterschauen. Unglaublich geil.
Ja, aber die Gesichter waren ja generell auch ein unglaublich großes Highlight. Also diese Mimik und das war so großartig. An die Szene kann ich mich auch noch erinnern. Das war das Erste, wo mir bewusst wurde, Comedy ist da auch sehr stark vertreten.
Im Hintergrund dieses Faultier am Baum, das auch so auf Nono schaut, so mit verzwickten Augen so, was? Comedy pur.
Sehr schön, sehr schön. Phil, dein Highlight.
Ja, Episode 3. Mingfei ist jetzt an der Uni Weil in Folge 2 kriegt er alles erklärt, es gibt die Universität, erforscht Drachen, bildet Drachenhybride aus, die gegen Drachen kämpfen. Es gibt wiederkehrende Drachenkönige, die immer wieder geboren werden, immer wieder Stress machen, etc. pp., alles gut. Und das erklärt dieser Jürgen, der Direktor, glaube ich, war das? Nein, das war nicht der Direktor, sondern ein Lehrer.
Professor.
Genau, Jürgen. Erklärt Mingfei, dass eben die normale Welt nur ein winziger Teil der Welt ist, ein ganz normales Gespräch, alles wird gut aufgeklärt und plötzlich wird die Universität angegriffen. Und ich denke mir nur, was ist jetzt los? Man hört Schüsse, Chaos, es werden Leute, Studentinnen erschossen. Der Professor, den wir vor kurzem kennengelernt haben, er wird auch erschossen. Ich habe mir gedacht, was ist jetzt los? Was ist jetzt mit den Drachen? Können die schießen? Sind es Menschen? Man hatte ja noch keinen Plan, was da wirklich passiert. Und Mingfei ist komplett am Ende. Er sieht einfach nur, wie alle sterben, hat Angst und flippt vollkommen aus. Und dann kommt etwas, was ich unglaublich cool fand in dem Anime, nämlich, was ist denn mit meiner Stimme los? Entschuldigung. Nämlich ein Szenenwechsel. Plötzlich, immer so mitten im Geschehen gibt es Szenenwechsel, die wirklich cool sind und unglaublich gut dazu passen. Und ein geheimnisvoller Junge, den wir zuvor schon gesehen haben, der taucht wieder auf. Und dieser geheimnisvolle Junge bezeichnet Mingfei immer als Bruder und er fragt ihn dann, ja, willst du Rache? Und irgendwie ist total harmonisch, ruhig, alles entspannt und man sieht dann nur, Mingfei greift zur Waffe und wird zu John Wick und erschießt den zweitstärksten Studenten an dieser Universität einfach gnadenlos. Und ich denke mir so, boah, was ist denn jetzt los? Immer noch, total geflasht. Und dann ist das einfach nur ein Simulationstraining gewesen mit irgendwelchen Kugeln, Munition, die niemanden tötet oder irgendwie doch nur auslöscht. Keine Ahnung, das war alles einfach nur ja, quasi Teil der Aufnahmeprüfung, so irgendwie ein Simulationstraining.
Ja, also kann ich ergänzen, es ist gerade die spazieren da über das Gelände und er fragt so, hey, warum ist da eigentlich nichts los? Das ist ja eine Uni, eigentlich müssten da alles Leute sein. Er so, hey, warte mal, was haben wir heute für einen Tag? Und bam, wird der Professor erschossen. Ja. Dann kommt man drauf, es ist der Tag der Freiheit. An diesem Tag dürfen die Studenten tun und lassen, was sie möchten. Die haben sich halt für einen Krieg entschieden. Da hat der Löwenherz-Club gegen den Schülerrat eine Schlacht simuliert.
Bitte? Studentenverband heißt der zweite, oder?
Ja, Studentenverband, ja. Danke. Haben eine Schlacht simuliert und die Projektile, die, wenn sie jemanden treffen, sie töten niemanden, sie verletzen auch nicht so richtig. Es ist einfach, man hat halt nur den Aufprall. Dann wird eine rote Farbe, ein roter Marker freigelassen, damit man weiß, diese Person wurde getroffen und dann wird man paralysiert.
Super.
Und dann denkt man sich, also, what the fuck?
Ja, das weiß man natürlich ja nicht und das ist das Geile. Das war genauso auch so ein, wie für viel war das auch genau für mich ein Schockmoment, weil auf einmal wird jeder erschossen. Und nachdem das aufgelöst wird, weil Mingfei, der erschießt ja nicht nur den vom Löwenherzclub oder wie die heißen, sondern auch den anderen, den Chu Zihang vom Studentenverband, beide. Also beide. Und dann wird das aufgelöst und bevor es aufgelöst wird, erwacht der Professor Jürgen wieder und geht zu Mingfei hin und sagt, Mingfei, alles gut. Und das war auch so ein Moment, wo er sich einfach umdreht und sagt, weiche fort, böser Geist.
Ja, ja.
So lachen müssen.
Er wollte ihn dort exorzieren.
Ja, er wollte ihn dort exorzieren. Ich hab so lachen müssen. Wirklich. Ja.
Humor wird da groß geschrieben.
Ja, sehr groß.
Gut, dann komme ich zu meinem Highlight. Und weil der Anime geht sehr lange, hat viele Highlights, deswegen gehe ich einmal schon gleich voll rein in die Materie. Oha. Und zwar knüpft es direkt an dem Highlight eigentlich an von Phil. Und zwar hat er schon erwähnt, dieser kleine Junge, der Mingfei hin und wieder so, also nur für Mingfei auftaucht und nur er kann ihn so richtig sehen, wie es ausschaut. Und redet mit ihm und dieser Junge hat auch die Macht, Mingfei-Fähigkeiten zu geben. Das wird im Laufe des Animes so klar. Und das ist einfach für mich dieses Highlight, dass dieser Junge immer in diesen Notsituationen auftaucht. Also in Folge 0, glaube ich, sieht man ihn auch einmal kurz, dann in Folge eben da, wo es um diese Schlacht geht, dann später auch und bla bla bla. Und dann gibt es auch dieses, eine Szene, und zwar muss Ming Fei einen Test bestehen, wo so eine Drachensprache vorgespielt wird und jeder dreht komplett durch, der in diesem Lehrsaal sitzt. Außer Ming Fei, der wird irgendwie erst müde, dann versucht er zu schummeln, was auch so lustig war. Aber dann wird er bewusstlos und er wird immer bewusstlos, wenn eben sein Bruder unter Anführungszeichen auftaucht, dieser kleine Junge, und sitzt mit ihm auf der Fensterbank und quatscht so mit ihm. Dann stößt er ihn so kurz runter, dann fallen sie so durchs Infinity Castle von Demon Slayer und dann wacht er wieder auf und der Test ist zu Ende. Und er taucht halt öfters auf und das ist halt immer extrem interessant. Und ganz zum Schluss, zum finalen Kampf, taucht er auch wieder auf, aber dazu kommen wir später. Aber was wirklich mein Highlight denn war, man bekommt ja nicht mit, also man checkt schon, sagen wir so, man checkt schon, niemand sieht diesen Jungen, außer Ming Fei selbst, wenn er eben bewusstlos wird und in dieser Traumwelt, nenne ich es mal, mit ihm über Sachen redet. Und ganz zum Schluss vom Anime sieht man, wie der Direktor die Testergebnisse von Ming Fei anschaut. Es ist so ein leeres Notizbuch, wo jeder was reinschreiben darf.
Die Testergebnisse.
Auf der ersten Seite, genau, die Testergebnisse. Und auf der ersten Seite waren diese geschummelten Antworten von Ming Fei. Und auf der zweiten Seite sieht man dann, wie er einfach perfekt und wunderschön skizziert und gezeichnet hat, wie er selbst, also Ming Fei, mit diesem kleinen Jungen, mit seinem Bruder am Fensterbank sitzt. Und dann sagt der Direktor auch nur, ah, so sieht man sich wieder, nimmt das Buch, also die Antworten und zündet dieses Heft an. Und dann ist Ende. Mhm. Und dann denkt man sich, alter Schwede, Alter, wie geil ist denn das gemacht? Das wird wirklich so aufgebaut, weil er spricht das ja nie an, der Ming Fei. So, hey, ich werde bewusstlos und sehe so einen kleinen Jungen, der mir gottgleiche Kräfte gibt. Nein, der erwähnt das. Entschuldigung. Der erwähnt das nicht. Und es wird nie thematisiert, auch wenn später dazu kommt so diese Aussage, ja, alle Drachenkönige sind Zwillinge oder eben Gebrüder?
Ja, Zwillinge.
Sind Brüder? Ja, kann ja nicht Zwillinge sein, wenn der eine älter ist als der andere. Auf jeden Fall sind Geschwister, so. Und alle Drachenkönige sind Geschwister. Und nicht einmal da denkt er daran, der Ming Fei das zu erwähnen, dass er jedes Mal diesen kleinen Jungen sieht, der ihn Bruder nennt. Und dann aber ganz zum Schluss checkt der Direktor, er sieht es, dass Ming Fei diesen kleinen Jungen immer sieht, der ihn großer Bruder nennt. Und das war einfach für mich mindblowing. Und das war wirklich ein echt geiler Cliffhanger zum Schluss. Ja, das ist ein Highlight von mir, diese ganze Thematik mit diesem kleinen Bruder, der immer wieder auftaucht. Ja,
George, sehr coole Thematik.
Hast du noch ein Highlight?
Ja, natürlich, bitte, Manuel.
Oder möchte jemand von euch noch was
anknüpfen? Ja, also wie du gesagt hast, er erwähnt es nie, er wollte es ja zum Schluss erwähnen. Bevor der Direktor diese Zeichnung verbrennt, er hat sie mir natürlich auch nicht gezeigt. Also der Direktor zeigt Ming Fei nicht die Zeichnung, die er gezeichnet hat, während er bewusstlos war. Ming Fei wollte sie mir sagen, woher er diese Kraft genommen hat, um da hier Nono zu retten, auch in diesem letzten Kampf, bla bla bla. Er wollte es ihm sagen und hört einfach nur die Stimme seines, unter Anführungszeichen natürlich wieder, Bruder, nur sagen, shh. Und er lässt es gleich auch wieder sein. Also das heißt, er darf es ja auch nicht weiter sagen irgendwie. Also schwierig. Ich bin
aber erst nachdem er den Pakt mit
ihm eingegangen hat. Genau. Sehr spannend. Die zweite Staffel wollte ich eigentlich direkt weiterschauen, aber ich hatte keine Zeit. Egal. Phil, würdest du noch gerne was dazu sagen?
Ja, ich fand das sowieso auch cool, wie schon erwähnt, diese Szenenwechsel haben mir auch unglaublich gut gefallen. Das war immer so wirklich ein unglaublich schöner, fließender Übergang in eine ruhige Szene, sagen wir so. Und eben, das mit den Zwillingen war dann auch sehr spannend. Vor allem, weil, denke ich mir halt so, ist jetzt ein bisschen Theory-Crafting, es ist ja so, dass diese Drachenkönige wiedergeboren werden, weil, wenn sie sterben, warte, das habe ich mal irgendwo genauer aufgeschrieben.
Ich kann es, glaube ich, dir wiedergeben.
Wenn sie sterben, dann
lassen sie ihre Seele und einen Teil ihrer Gebeine zurück um eine Urne zu herzustellen, dass, wenn sie sterben, sie wiedergeboren werden können.
Genau, und so sind sie quasi immer wieder da. Und ich habe mir dann gedacht, was ist, wenn der kleine Bruder Lu Mingzhe oder
Lu Mingzhe,
so irgendwie heißt er, was ist, wenn der gerade wiedergeboren wurde, weil Ming Fei ja an die Uni gegangen ist? Da ist noch irgendwas in der Büsch.
Ja, das hatte ich mir auch gedacht, das, weil am Anfang gab es ja diesen einen Test, wo, was war das nochmal, Min Fei nichts gespürt hat. Er konnte keine sein Drachenblut nicht aktivieren, beziehungsweise jedes Mal, wenn die Drachenkraft in den Drachentötern aktiviert wird, dann bekommen sie so glühend gelbe Augen. Er hat aber nichts aktivieren können, oder bei so einem Test, bei so einem komischen, um herauszufinden.
Ihm wurde der stärkste Wortmacht vorgespielt, und zwar vom schwarzen Drachenkönig,
genau.
Nidhogg.
Jetzt hast du es.
Und zwar das Drachenwort Kaiser, wo jeder eigentlich durchdreht oder irgendwie bewusstlos wird, und er hat nichts
gespürt. Genau, hat nichts gespürt, und da hatte Professor Jürgen mit seinem Kollegen Professor Klein, hatten sie die Annahme, dass er vermutlich vom weißen Drachenkönig abstammt. Irgendwie sowas war es. Deswegen, und sie dürften es ja keinem verraten, weil das wäre ja Frevel. Auch sehr spannend.
Ich glaube, Ming Fei ist selbst ein Drachenkönig.
Ja, ja. Vermutlich. Und
sein kleiner Bruder ist auch ein Drachenkönig, weil sie aus demselben Drachen oder Knochen.
Ja, das haben wir ja, das ist ja auch unsere Theorie.
Genau.
Ja, ich wollte es nur mal noch zusammenfassen.
Das Problem ist
vereinfachen für die, die nicht mitgekommen sind jetzt. Danke, Manuel.
Wenn wir es schon vorhin angesprochen haben, dann können wir auch gleich darauf eingehen. Der Teufelspakt, den er eingegangen ist. Weil, jetzt greifen wir schon sehr weit vor bis zum Schluss, denn natürlich gibt es, aber wir erklären das dann später nochmal in eigenen Highlights, würde ich mal behaupten, aber jetzt geht es primär um den Teufelspakt. Lu Mingfei schließt einen Teufelspakt mit seinem Bruder, Lu Mingzhe, und sagt, ja, also Lu Mingzhe sagt, gut, du hast 4 Möglichkeiten, mich zu rufen. Wenn du mich rufst, dann helfe ich dir aus der Patsche, sagen wir mal so. Dafür nehme ich mir immer einen Teil deines Lebens. Wenn du mich 4-mal gerufen hast, dann gehört dein Leben mir. Dafür rettet ihn, was ich schon vorhin gesagt habe, Lu Mingfei das Leben von Nono, eine Schulkollegin von ihm, oder halt Kommilitonin besser gesagt, das ist ja eine Universität. Und der wird zum kompletten Berserker. Der kann dann auf einmal mit diesem Drachenkönig oder Drachenkönig Norton, kommt er dann in den Zwist und was auch immer. Aber das ist ja das Spannende. Das ist das, wieso das unsere Theorie unterstreicht, dass er auch so ein Drachenkönig ist. Weil, wie viel gesagt hat, was ist, wenn der Lu Mingzhe auch sein Zwilling ist, nur irgendwie halt noch gefangen in Gedanken oder was auch immer, kann seine Kraft eigentlich nur widerspiegeln in die reale Welt, wenn über Lu Mingfei, aber sich selbst nicht in der realen Welt verwirklichen, nur durch den Teufelspakt und den 4 gewünschten Wünschen, kann er dann in die reale Welt kommen und sozusagen die Apokalypse herbeiführen. Mhm. Das ist meine Theorie, weil man sagt ja, es gibt ja 4 Zwillinge, die vier Könige, die der Überdrachenkönig da, der schwarze Drachenkönig, genau, der diese erschaffen hat, um ihm zu dienen. Und erst wenn die 4 irgendwas schaffen, glaube ich, alles, wenn die 4 zurück sind oder irgendwie sowas, kann auch der schwarze Drachenkönig zurückkehren. Und ich glaube, dass Lu Mingfei und Lu Mingzhe der schwarze Drachenkönig sind.
Kann auch sein. Also das ist alles nur 4.
Ja, natürlich, also, natürlich.
Ja, also ich, das finde ich auch richtig cool, nur zum Hinzufügen bei diesem Anime, es gibt so viel Potenzial eben zum Theory craften, was könnte wie sein, weil es einfach so cool aufgebaut ist und so mysteriös alles.
Und wir haben natürlich wieder das klassische System, wenn wir 2 die gleiche Kraft haben, meine aber stärker ist, ist deine nutzlos gegen mich. Top.
Ja. Feuer, schwach gegen Wasser.
Natürlich, Wasser, ja, kennen wir Feuer, aber auch die Pokémon hier.
Natürlich, also, wie im Pokémon, ja.
Glumanda haben wir schon gesehen.
Gut, war das jetzt dein Highlight?
Ja, dieser Pakt, also generell dieses Theory-Crafting dahinter, dieses, wie du schön gesagt hast, das Potenzial des Theory-Craftings in diesem Anime ist wirklich ein Highlight für mich.
Ja, okay. Dann machen wir gleich wieder weiter mit Phil.
Okay, ja, die Wortmächte an und für sich sind ein großes Highlight. finde ich. Also die Kräfte, die da benutzt werden. Natürlich werden die Drachen hauptsächlich auch mit Waffen angegriffen, also mit Schusswaffen und spezieller Munition. Aber dann gibt es noch die Wortmächte. Und zwar folgt das dem System Worte besitzen Macht. Nämlich irgendwie aufgrund der uralten Drachensprache sind diese Wortmächte den Naturgesetzen irgendwie verbunden. Es gibt da zum Beispiel Zeit anhalten, Feuer erschaffen, Wind kontrollieren, Raum verzehren, Gedanken beeinflussen und so weiter. Und eine Wortmacht ist nicht einfach nur eine Superkraft oder ein Zauberspruch, sondern irgendwie mehr so ein Befehl an die Welt oder keine Ahnung Geister.
Teilweise Geister, würde ich behaupten.
Ja, Geister an die Welt, an die Naturgeister, keine Ahnung. Und diese Wortmächte werden durch dieses Drachenblut dann eben ausgeführt. Und je stärker das Drachenblut des Hybriden, sage ich jetzt einmal, desto stärker kann die Wortmacht werden. Und ich habe dann noch ein bisschen mich reingelesen. Es gibt nämlich durch diesen Don Hua, oder wie das heißt, was der Georgi gesagt hat, gibt es natürlich detaillierte Beschreibungen, wie das funktioniert. So viel haben wir dann ja leider nicht jetzt in den 17 Folgen da herausgefunden. Aber ich fand es trotzdem super spannend. Und zwar werden diese in eine Liste untergeordnet. Und zwar Zerstörungskraft, Seltenheit, strategischer Wert und Gefährlichkeit. Immer wieder, wenn eins eingesetzt wurde, kam so ein Bildschirm, falls ihr euch erinnern könnt. Und wenn man da Pause gedrückt hat, gab es da immer Side-Facts dazu. Und je niedriger die Nummer, desto mächtiger die Fähigkeit.
Also umgekehrt. Höher die Nummer.
Desto schwächer ist sie.
Ja. Nein, ist sie besser.
Zum Beispiel ist es deine Annahme, Königs- oder?
Na, das wurde so gesagt. Und zum Beispiel die Königsflamme vom Zhu Zihang wird ja als extrem starke Fähigkeit gekennzeichnet und genannt und auch von den Charakteren, die ist die Nummer 84. Dann haben wir zum Beispiel dann noch die Vakuumschlange, die irgendwie so eine 0815-Fähigkeit ist, die ist irgendwas Nummer 40. Und da haben wir vom Direktor, der anscheinend der Stärkste auf der Schule ist, Nummer 92 irgendwas.
Ja, stimmt, das Zeitanhalten.
Null Zeit oder irgendwie so.
Okay, dann habe ich das verkehrt aufgeschrieben.
Macht nichts.
Sehr gut. Na gut, dann ist höher besser, niedriger schwächer. Und dann gibt es genau noch verschiedene. Es gibt die normalen, dann gibt es die Elite-Fähigkeiten, Katastrophenklassen und gottgleiche Fähigkeiten. Und klar, die gottgleichen stehen oft mit Drachenkönigen in Verbindung. Die Katastrophen sind halt sehr stark. Die können dann zum Beispiel eine Naturgewalt entfesseln oder eine Stadt verwüsten. Und ja, die schwächeren sind halt sinnesverstärkend, wie zum Beispiel von diesem Caesar, dass er dann besser hören kann. Genau, Windteufel hieß der. Oder dass man halt dass man eine bessere Geschwindigkeit hat oder so. Also unglaublich spannend, total cool animiert. Und ich bin gespannt, in Staffel 2 dann da weitere von diesen Wortmächten kennenzulernen. Weil, ja, es ist einfach eine coole Sache.
Sehr interessantes Kraftsystem.
Jo. Mhm.
Gut. Möchtest du was dazu ergänzen, Georgi?
Nö, fand ich nur sehr spannend. Also wirklich sehr cooles Kraftsystem, okay. Finde ich.
Ich auch. Also hat mir sehr gut gefallen. Gut, dann gehe ich weiter zu meinem Highlight, damit wir ein bisschen die Story-Aspekte abdecken. Und zwar die Story, um was es hauptsächlich jetzt geht in der ersten Staffel. Das beginnt alles bei Folge 3, 4 und zieht sich halt bis zum Ende. Und zwar haben wir jetzt schon öfters gehört, Drachenkönige mit ihren Drachen in ihrer Drachenurne sind immer Geschwister und zwei Stück in einem Ei drin sozusagen. Und da geht es einfach darum, da wurde entdeckt der Palast von Bronze und Flamme. Das ist eben der Drachenkönig von Bronze und Flamme. Und da sind auch, haben sie geschafft, die Drachenurne zu entwenden. Und da fällt dann auf irgendwann, hey, da ist ja schon ein Riss drin. Also muss ja einer schon irgendwie einmal entkommen sein. Das dann später dazu mehr. Und während diese Urne auf der Universität ist, wird die Universität von so, ich nenne sie mal Kopfgeldjäger oder so irgendwie angegriffen. Und der Direktor geht dann dorthin und öffnet einfach mit einer Säure oder so irgendwas öffnet da die zweite Kammer aus dieser Drachenurne von Bronze und Flamme und daraus entweicht der ein Drachenkönig. Und der ist auf dieser Schule und macht dort Rambazamba und die Leute kämpfen dann alle gegen ihn. Und mein Highlight ist eben dann, gibt es diese eine Szene, wo dieser Junge, also die Drachen sind meistens in Menschengestalt, damit sie eben nicht auffallen. Aber da gibt es dann diese Szene, wo dieser Junge in die Ecke getrieben wird und sich dann wirklich in einen Drachen verwandelt. Und es hat so Premium ausgeschaut. Also Animation wirklich Top-Tier. Und auch das Design, das war jetzt kein riesiger, gigantischer Drache, sondern wirklich schon ein bisschen größerer, also ein Drache, weiß ich nicht, circa 5, 6, 7 Meter groß. Und der hat aber so cool ausgeschaut. Und der wurde aber auch dort auf der Uni getötet. Und das war auch so emotional irgendwie, weil er dann ganze Zeit zu einem Charakter hingegangen ist, namens Lao Tang, und ihn Bruder nannte. Lao Tang ist aber irgendwie der beste Freund von Ming Fei, den er noch aus seinem alten Leben, würde ich mal sagen, kennt, mit dem er immer gezockt hat. Und er sagt dann, ich bin nicht dein Bruder, hör auf, mich so zu nennen. Und der Drache stirbt dann. Und durch den Tod des Drachen gehen, so habe ich es verstanden, die ganze Energie und auch die Erinnerungen in den anderen Bruder hinein. Also in diesem Fall Lao Tang. Und Lao Tang erinnert sich plötzlich wieder an alles. Und in Folge 0 sieht man ganz am Anfang kurz eine Szene, wie zwei Brüder bei so einem Teetisch sitzen und miteinander quatschen. Das stellt sich dann heraus, das ist dann eben Lao Tang und dieser frisch geschlüpfte Drache auf der Uni. Und der frisch geschlüpfte stirbt eben, Lao Tang wird dann zum richtigen Drachenkönig von Bronze und Flamme. Und es zieht sich über viele Folgen dann durch und ganz zum Schluss kämpfen die dann gegeneinander. Beziehungsweise Ming Fei, so wie Georgie meinte, durch den Teufelspakt hat er dann die Kräfte bekommen, um eben gegen Lao Tang, also den Drachenkönig von Bronze und Flamme, zu kämpfen. Und das hat auch so Premium ausgeschaut. Und diese ganze Thematik eben, wie das aufgebaut ist von, hey, wir haben da so eine Urne gefunden, die Universität wird angegriffen, Lao Tang, der beste Freund von Ming Fei, von unserem Hauptcharakter, plötzlich entpuppt er sich als Drachenkönig und bam, 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 finaler Kampf und Ming Fei tötet dann den Drachenkönig beziehungsweise seinen besten Freund, was dann auch mit dieser ganzen Musik da wirklich on point untermalt wurde. Also ich muss sagen, es war wirklich storytechnisch wirklich nice und cool anzuschauen. Und jetzt noch eine Sache zum Schluss, dann könnt ihr wieder weitermachen. Was mir immer sehr gut gefällt bei Filmen, Serien und Animes, alles, jedes Unterhaltungsmedium, wenn man nicht vorhersagen kann oder checken kann von Anfang an, wie die Story verlaufen wird. Mhm. Also wie zum Beispiel ein 0815-Film aus der USA, da checkt man ja schon eigentlich am Anfang, wie der Film enden wird, was da jetzt alles geschehen wird. Aber da hat man wirklich von Folge zu Folge wirklich nicht ahnen können, was geschieht jetzt als nächstes. Weil das ist auch wieder so à la Attack on Titan, dass da einfach Hauptcharaktere, nenne ich sie mal, sterben können. Also Charaktere, die vorgestellt werden, die ihr Leben leben und mit ihren Fähigkeiten kämpfen, plötzlich zack, tot. Also wirklich sehr cool gemacht. Mein persönliches Highlight, dieses Story-Part über den Drachenkönig von Bronze und Flamme. Ja. Gut, Georgie, hast du noch ein Highlight? Ja,
du hast es schon wunderbar angesprochen. Die Tode der Charaktere. Sehr spannend. Ein wichtiger Charakter, der am Anfang gleich stirbt, ist der Professor Lars. Denn er ist auf einem Expeditionsschiff mit mit Aki und ich kann mich bei Gott nicht an den zweiten Namen erinnern. Yesheng, genau. Hier haben wir es ja natürlich, Yesheng. Ja. Ist unterwegs und die haben ja zunächst mal diesen Ort gefunden. Den Palast von Feuer und Bronze. Bronze und Feuer, so.
Bronze und Flamme.
Okay, war ich hier fast dabei. Egal. Auf jeden Fall, er redet die ganze Zeit davon, dass es nicht das Gleiche passieren darf wie vor 8 Jahren. Denn vor 8 Jahren sind anscheinend schon Studenten verstorben bei solchen Missionen. Denn auch ein Teil des Studentenlebens ist es anscheinend, auf lebensgefährliche Missionen zu gehen. Natürlich als Drachentöter in Ausbildung muss man das auch mal gesehen haben. Aber die Tode, sehr spannend, die auch wieder zurückkehren, mehr oder weniger, wie man sie wieder sieht. Zum Beispiel, Ye Sheng stirbt in diesem Palast. 10 Folgen später gefühlt sieht man ihn wieder dort, wie er an einer Kiste festhält. Mit diesem Werkzeug, also mit diesen Waffen, womit Lu Mingfei dann den Drachenkönig unter Anführungszeichen besiegt oder halt angreift. Dann Professor Lars tot. Nachdem sie flüchten, weil sie haben schon die Suche, also beziehungsweise sie haben aufgegeben, Aki und Ye Sheng zu retten, verfolgt sie auf einmal irgendein Drache. Und die sagen, ein bösartiger Drache und was auch immer. Und sie schießen auch mit Torpedos auf ihn und das bringt nichts. Ein sehr kluger Drache, der übrigens auch sich versteckt und auf einmal nicht mehr auf dem Sonargerät auftaucht und alles Mögliche. Und genau in dem Moment, wo man denkt, okay, jetzt haben sie es endlich geschafft, den Drachen zu töten und wegzukommen, explodiert so eine Alchemiebombe, ein Alchemietorpedo im Mund des Drachen und mit letzter Kraft schießt, oder was auch immer, durch die Explosion schießt sein Drachenzahn. Sein Drachenzahn aus dem Mund des Drachen und durchbohrt den Professor Lars komplett. Da war ich wirklich schockiert. Da habe ich mir gedacht, so, oh, die machen hier nicht halt vor Toden. Und das hatte ich mir bisschen im Hinterkopf behalten, bis zur vorletzten Folge, wo auch so ein Tod passiert, den man eigentlich nicht erwartet. Weil Lu Mingfei und Nono, also mehr oder weniger so die, unter Anführungszeichen, zweite Hauptcharakterin, die befinden sich dann wieder in diesem Palast, um ihn zu sprengen, damit der Drachenkönig keinen Rückzugsort hat, um sich wirklich zu entwickeln. Weil Manuel, du hast es vorhin, glaube ich, falsch gesagt, er ist nicht zum Drachenkönig weiter digitiert. Denn er bräuchte noch ein wenig Zeit. Er hat sich nur zeitweise verschmolzen mit seinem Drachengehilfen. Irgendwas mit S hat der Drache geheißen. Samson, genau. Ich habe immer Salomon im Kopf, egal. Samson, genau. Und er bräuchte noch Zeit. Aber das primäre Ziel von Mingfei und Nono war es ja, dort rauszukommen. Sie haben diesen Palast gesprengt, alles gut, jetzt müssen sie weg. Aber ist nicht gegangen, bla bla bla. Die Crew hat eine Rettungskapsel geschickt. Sie haben es irgendwie dahin geschafft. Und Nono sagt, ja, das machst du schon. Schupft Mingfei da rein in diese Rettungskapsel, macht zu. Und auf einmal wird sie von einem Stachel durchbohrt. Und du denkst dir nur so, shit, was passiert da gerade? Wieso passiert das? Und du siehst in Mingfei einfach die Wut, die Rage, das Unverständnis einfach aufkommen. Das haben sie wirklich, also die Emotionen der Charaktere haben sie wirklich sehr gut getroffen. Kamera schwenkt zurück zu Nono und du siehst in ihren Augen nichts. Sie ist tot. Weg. Brutal geil animiert. Richtig, richtig geil. Und dann kommt der Bug, den wir vorhin erwähnt haben, ins Spiel. Der bringt nämlich Nono wieder zurück ins Leben. Spoiler!
Stirb bloß nicht. Das ist richtig geil.
Richtig, richtig geil. Also,
das war schon cool.
Plötzlich ein Tode oder generell einfach wie, was passiert. Aber ja. Phil, hast du noch was für uns?
Boah, ja, die besten Highlights haben wir jetzt schon alle erwähnt. Was generell an dieser Szene noch richtig, richtig großartig war, davor, ein riesengroßer Moment, wir haben schon erwähnt, der Humor war wirklich on fleek, aber es gab eine Szene, die war wirklich outstanding. Und zwar, als klar wurde, okay, die Expedition zum Bronzepalast findet statt mit den und den Leuten, sollte ja eigentlich Rin abtauchen mit einem anderen zusammen.
Caesar.
Und sie sagt dann, ich kann aber nicht tauchen. Ja, und alle so, warum? Und ja, ich habe meine besonderen Tage. Das war so gut inszeniert. Ja. Also sie kann nicht tauchen, weil sie ihre Periode hat. Ich habe wirklich zurückgespult, ob die diesen Move wirklich gemacht haben. Es war großartig. Ja, und so musste halt dann Mingfei und Nono gemeinsam hinabsteigen. Und Mingfei wollte sich ja auch mit Händen und Füßen dagegen wehren. Und ja, ist sowieso generell ein bisschen ein Crybaby, besonders unter Wasser, weil er wird ja dann von diesem Torwächter, ich nenne es jetzt einfach Torwächter, kurz gebissen und blutet ganz leicht an seinem Finger und er will schon wieder zurückschwimmen. Ich bin raus. Das interessiert mich. Genau. Also, großartig. Dann möchte ich noch sagen, weil ich mache jetzt so mehrere Mini-Highlights. Ich fand unglaublich cool, wie Georgie erwähnt hat, dass der eine Charakter, der unten gestorben ist bereits bei der ersten Expedition im Bronzepalast, wieder als Skelett aufgetaucht ist mit diesem besonderen Koffer. Denn der enthielt die 7 legendären Alchemiewaffen der Todsünden. Ja, was ist das für ein crazy aussagekräftiger Name? Ich meine, die Todsünden kennen wir. Hochmut, Neid, Zorn, Trägheit, Habgier, Böllerei und Wollust.
Da kennt sie jemand sehr gut.
Und irgendwie kann Mingfe dann von denen nur 3 nutzen, weil die anderen gingen nicht. Das fand ich auch unglaublich cool. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe. Diese Assassinen, die da aufgetaucht sind, gell? Diese eine Assassinin hat ja den Drache getötet mit einer Kugel und die kriegt ja Anweisungen.
Ja.
Aber von wem? Und warum? Was ist ihr Ziel? Sie will ja eigentlich den Hybriden nicht schaden. Aber irgendwie dann wieder schon, weil sie ja da eingedrungen sind, um Informationen zu sammeln. Aber sie hat den Auftrag gekriegt, töte den Drache, aber lass Mingfei am Leben.
Sie wollen ja, sie hatte damals, das weiß ich noch, die Anweisung, also nicht Anweisung, aber sie hatte damals erklärt, sie wollen eine neue Ära einläuten.
Ja, ja genau.
Was für eine? Du tötest jetzt den Drachen, lass Lung... Ah, oh, das unterstreicht doch nur mein Theory-Crafting von vorhin. Du kannst jeden töten außer Mingfei.
Ich sag, das ist die Mutter von ihm.
Nein, die ist auf einer Mission. Oha.
Die ist auf einer Mission. So wie der Professor auf einer Mission war, nachdem er gestorben ist. Genau. Genau.
Kriegt aber noch immer Briefe.
Schwierig. Ja, aber die kann auch der Jürgen schreiben. Ne?
Ja.
Ja.
Ja. Na, sehr interessant. Also, ich glaube, da haben wir wirklich nur einen kleinen Teil der ganzen Story jetzt einmal mitbekommen. Das werden wir dann später in den Staffeln herausfinden, nehme ich an.
Hoffentlich.
Hoffentlich, ja. Ja, gut. Dürfte ich da noch was kurz ergänzen?
Wo ich ergänze jetzt ein bisschen
enttäuscht bin, dass du das ausgelassen hast. Noch einmal zurück zu Rin und ihre besonderen Tage. Dann hat sich ja Mingfei wirklich mit aller Macht gewehrt. So, hey, ja. Warum muss ich jetzt tauchen gehen und nicht du, nur weil du deine Tage hast? Und dann dreht sie sich um und sagt so, ja, wie Oma schon immer gesagt hat, hallo, du musst dich ausruhen, wenn du die Tage hast. Oder irgendwie sowas. Da sieht man so eine so Karikatur von einer Oma, so einer lächelnden Oma mit dem Daumen oben, glaube ich, so in die Kamera lächelt. Und er so, willst du mich verarschen, als ob das deine Oma gesagt hat? Und warum sehe ich deine Oma hinter dir?
Und dann verfolgt sie ihn.
Und dann legt er sich ganz nett auf und dann ist, glaube ich, Nono auch noch, die von der anderen Seite sagt so, ja, du musst respektieren, was die Oma sagt, so nach dem Motto. Und da sieht man von hinten einfach die Oma, also auch wieder dieses Gesicht und diesen Kopf nur auf einen muskulösen Körper, die so hinsprintet zur Kamera. Und dann schreit er so, warum sehe ich jetzt hinter dir auch wieder die Oma?
Wieso verfolgt die mich?
So gut. Also das war wirklich, meine Notizen, jede Folge hat eigene Notizen und bei Folge 12, weil das war ein bisschen weniger Stoff zum Notizen machen, sage ich mal, habe ich nur eine Notiz drin stehen, Folge 12, Rins Oma. Weil das fand ich hilarious. Ja. Also da habe ich wirklich auch lautstark lachen.
Was ich aber nicht ganz verstanden habe, vielleicht könnt ihr mir da etwas helfen, auf die Beine helfen, sagen wir mal so. Rin stellt sich ja nicht als Rin vor, sondern als irgendein Projekt zunächst mal und dann als Rin.
Zero,
genau.
Was? Keine Ahnung.
Okay.
Also in dieser Staffel wurde es nicht behandelt. Warum?
Nein.
Ja, gut. So, haben wir eh geschafft, recht viel Story da reinzuhauen, weil eigentlich könnte man noch ein bisschen quatschen und erzählen über die Story. Aber wir machen nur eine Stunde. Und deswegen würde ich jetzt mal übergehen. Charaktere, ein paar noch erwähnen. Vielleicht jeder eine. Georgie, bitte.
The one and only Finger von Frinks.
Bester Mann, ich schwöre, der Typ ist
Der hat da, also man, anscheinend braucht man für diese Universität 4 bis maximal 5 Jahre. Der junge Mann dreht schon ein paar Ehrenrunden. Und dem ist das Wichtigste, wieso er noch immer auf dieser Universität ist, das Essen. Der hilft natürlich hier und da mal unserem Looming Fae bei tagtäglichen Schwierigkeiten oder gibt ihm Tipps oder was auch immer. Oder beim großen Ball von Cesar Gattuso, dem Chef vom Studentenverband, tanzt er auch sogar mit ihm, auch seine lustige Szene. Aber Finger von Frinks, top-notch Charakter, der so also beiläufig mal dabei ist, der taucht einfach so bei random Sachen auf. Ihr müsst euch vorstellen, er wurde mitten in der Schule ein Drache geboren, der seinen Bruder sucht. Und sie verstecken sich hinter einer Wand oder was war das, hinter so Säulen und auf einmal taucht Finger auf. So, hey, was macht ihr hier? Was machst du denn hier? Wir werden angegriffen, geh dich verstecken. Also, hilarious Charakter. Oder bevor Looming Fae zu dieser Mission geht, gibt er ihm diese Bankomatkarte oder Kreditkarte und sagt, hey, falls ich versterben sollte, bevor sie sich sperren, bitte kauf dir das, was du willst, iss einfach so viel du willst. Der hört nicht mal Looming Fae zu, währenddessen er ihm das Herz ausschüttet. Er bestellt sich schon das erste Steak nach dem anderen. Also der wird nicht lange gefackelt. Und ich habe Finger von Frinks, der Charakter, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das ist ein lustiger Charakter.
Großartiger Charakter. So genial. Finger von Frinks. Ja, ansonsten, boah, ich möchte nur noch eine kurze Sache erwähnen, ob euch das aufgefallen ist. Und zwar, ich glaube, es war die letzte Folge, als Cesar Gattuso und Shu Singhan, die zwei Verbindungen, nenne ich jetzt einfach, die großen, die es gibt an dieser Uni, die kochen ja miteinander. Und alles ganz normal, Gattuso klopft beim Zimmer von Ming Fei an und bei Finger will sich Zucker holen, alles easy. Dann wird rübergeschwenkt, wie die zwei kochen. Und Shu Singhan steht mit seinem Katana da und schneidet Zwiebeln. Und nein, das aber 1,5 Meter weg vom Brett. So, Lachs, was genau. Vom Brett so 1,5 Meter weg. Und ich dachte mir nur so, what the fuck?
Random.
Das war großartig. War ja, aber sonst zu den Charakteren, schwierig, ja, finde ich heute.
Ja, sonst noch, Manuel, Entschuldigung, ja, du bist.
Ich würde nur kurz erwähnen, und zwar gibt es da den Professor Klein. Das ist ein Professor, aber der ist jetzt nicht so wichtig. Und zwar viel wichtiger für mich sein Vater, der irgendwie als der Schattenwächter oder irgendwie so bekannt ist. Der sitzt auf einem Turm oben, beziehungsweise hat ein Zimmer in irgendeinem Turm oben. Und er hat die Wortmacht Imperator oder so irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn er seine Wortmacht benutzt, kann niemand anderes dessen Blutrang irgendwie unter seinem ist, kann keine Wortmacht nutzen. Und den fand ich einfach ziemlich cool, weil es einfach so ein Typ ist, der den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzt, irgendeine Filme schaut, nebenbei Whisky trinkt und angezogen ist wie ein Cowboy. Ich fand ihn richtig cool.
Jo. Und der Rektor, den muss man auch vielleicht mal noch kurz erwähnen. Da habe ich mir auch zuerst gedacht.
Anjo.
Genau, Anjo. Der hat eigentlich diesen Drachen in der Schule freigelassen. Ich habe mir gedacht, so, das ist einer von den Bösen. Nein, der Direktor.
Ah. War auch mein erster Gedanke.
Meiner auch. Ich habe mir aufgeschrien, er ist doch böse.
Er ist doch böse. Okay.
Mhm. So, perfektes Timing, genau, wenn ich letztens mal auch nehme von meinem Saft. Erst aufzureden. Perfekt.
Großartig.
Ja, dann kommen wir noch zu Animation und Musik.
George? Große Klasse. Animation, Farben, Spiel, Musik auch. Ich fand das Intro richtig, also eigentlich schon sehr cool. Ich weiß nicht, ob es in deine Playlist geschafft hat, Manuel. Das wirst du auch noch.
Leider nicht, nein.
Aber war trotzdem ein gutes Intro, finde ich. Und das Outro auch. Outro. Das Outro auch sehr gediegen. Hat schon gepasst. Also, aber trotzdem, es brilliert wie jeder chinesische Anime, würde ich jetzt mal so sagen, mit der Animation, also die ich bis jetzt gesehen habe, natürlich. Ich, objektiv. Mm. Subjektiv, so sagen wir es wieder. Subjektiv.
So gut. Subjektiv. Gönn dir kurz eine Pause, George. Ich sehe schon, die Stunde ist schon fast um. Das nagt an dir.
Die Konzentration lässt nach, gell? Es wird immer schwieriger zu reden, ja? Das Antro ist das klar. Antro.
Egal, aber subjektiv gesehen sehr, sehr gute Animation. Das Farbenspiel, das sie da ausgepackt haben, wieder traumhaft.
Ja. Phil?
Ja, Intro, Outro, das ist immer die gleiche Leier. War ganz okay. Also hat mir eigentlich auch gut gefallen, aber war jetzt nicht so was Besonderes. Besonders aber war, an der Animation haben sie mehrfach den Stil gewechselt in besonderen Momenten. Und das hat mir so gut gefallen. Es war beim Kampf gegen den Drachen zum Schluss, wurde auf Karikatur schwarz-weiß umgestellt. Dann wurden andere Szenen wieder mehr in Farbe dargestellt. Und das ist einfach total richtig, richtig nice. Und das erinnert mich immer an die Fire Force Staffel, wo dieser eine finale Punch mit dem besten Sound oder einem der besten Sounds, die wir jemals im Leben gehört haben, da ist. Und das muss ich sagen, das hat mir bei der Animation sehr, sehr gut gefallen. Richtig cool.
Ja, ich fand auch musiktechnisch jetzt von Intro und Outro jetzt weg, sondern im Anime selbst wirklich sehr gut gemacht. Die Sounds waren richtig stark, die Schüsse der Waffen, die Fähigkeiten, die Drachensprache, alles sehr cool dargestellt. Aber was mir ganz besonders gefallen hat, einfach in diesen epischen, emotionalen Momenten, einfach dieses, ich würde es jetzt nicht sagen, dass es eins zu eins das war, aber sehr ähnlich wie Ave Maria,
aha,
dieses Lied. Und das hat man halt im Hintergrund so gehört, zum Beispiel als der erste Bruder des Drachenkönigs von Bronze und Flamme, als er starb, wie das, und der seinen Bruder beschützt hat, wie das dann im Hintergrund spielt, war schon ein bisschen, Gänsehaut war schon da. Also fand ich schon sehr cool. Und generell Animation auch sehr cool und halt anders als das, was wir kennen von japanischen Animes, aber auch sehr gut gemacht. Nur ein Moment, der ist mir ein bisschen negativ im Gedächtnis geblieben, und zwar der Kampf auf der Uni, als sie angegriffen wurden von diesen Kopfgeldjägern, Assassinen, wie man sie nennen möchte, als die zwei mit den Königsflammenfähigkeiten gegeneinander gekämpft haben, dieser Schwertkampf, das hat ein bisschen, ja, stumpf will ich nicht sagen, da haben ein paar Frames gefehlt, würde ich mal behaupten, aber an und für sich ist es wirklich Meckern auf hohem Niveau, deswegen sehr gut alles zusammen. Gut, dann, ja, noch schnell, Fun Fact, gibt's was?
Ja, und zwar, einen hast du eh schon erwähnt. Also es würde sich auszahlen, aufgrund des Easter Eggs noch einmal die Folge 1 sich anzusehen, weil Lao Tang hat ja bereits früh seltsame Erinnerungen und Albträume, und beim ersten Schauen denkt man, es ist eine zufällige Mystery-Szene, aber man sieht dann, dass Nortons wahre Identität eigentlich von Anfang an offen vor uns versteckt wurde, quasi. Also dieser Vorstellungsmoment, wo man im ersten Moment so denkt, hä, verstehe ich nicht, das ist, ja, eigentlich ein Foreshadowing. Also wenn man es noch einmal anschaut, dann weiß man schon Bescheid.
Hm? Entschuldigung, ich dachte am Anfang, das wäre Ming Fei und sein Bruder. Nein. Erst dann, kurz vor Schluss, habe ich gecheckt, dass es Lao Tang war. Hm. Ja, wollte ich nur hinzufügen.
Und in mehreren Opening Frames, also deswegen Openings schaut man sich nie an, liebe Leute, gell? Die spoilern immer sehr viel, stehen Lu Ming Fei und Lao Tang auf gegenüberliegenden Seiten desselben Bildes. Also nicht wie Held versus Bösewicht, sondern eher so wie zwei Versionen der Geschichte. Der eine wird Mensch und verliert den Drachen, der andere wird der Drache und verliert das Menschliche.
Oha, okay.
Grape.
Ja. Bitte?
Nix.
Was? Okay. Gut. Resümee. Georgie, hau raus.
Ja, Dragon Raya. Cool, sehr cool. Ich war geflasht von der Thematik, von dem Kraftsystem, von der Animation, vom Geschehen generell, von den Charakteren. Es hatte einen Witz, es war ernst. Es bietet einfach so viel Stoff für mehr, dass mir es einfach sehr gut gefallen würde, wenn der Anime jetzt schon zu Ende wäre und ich alles durchbingen könnte. Jetzt aber auch mal ein bisschen weg von dem ganzen der Anime ist so toll Moment, denn mir haben auch ein, zwei Sachen nicht so gut gefallen. Und das wäre zum Beispiel teilweise das Design der Drachen. Das war, natürlich ist es dann wieder so subjektives Denken, weil ja, jeder weiß, wie ein Drache aussehen sollte. Groß, mächtig und die Flügel, die riesigen und feuerspeiend oder was auch immer halt. Teilweise haben die Drachen halt nicht meinen Entsprechungen ausgesehen. Kleiner Negativpunkt, der eine Drache zum Beispiel hat ausgesehen wie so ein kleines Bummelchen. Wenn man von oben drauf geschaut hat, wenn ihr euch erinnern könnt, der letzte jetzt. Mit dem Norden verschmolzen ist. Deswegen ganz kleines Minus. Ist halt nicht mein Stil Drache gewesen, sagen wir einfach mal so. Und das zweite ist, dass wirklich Looming Fae 17 Folgen lang weinerlich ist. Und nur in manchen.
Ich fand das hilarious.
Ja, und nur in manchen. Ja, das ist schon hilarious, Manuel, aber einfach manchmal viel zu negativ. Das also. Schwierig. Nur durch die Hilfe seines Bruders, dass er da überhaupt weiterkommt im Leben. Ist auch. Und natürlich ist er als S-Rängler eingestuft. Ich hatte mir vielleicht erwartet, dass er auch mal selber was in die Hand nimmt. Aber sonst prinzipiell.
Er hat zum Schluss Norton getötet.
Aber hat er nicht.
Ja, okay.
Aber trotzdem, nein. Das ist wirklich auch, wie viel schon vorhin gesagt hat, Meckern auf hohem Niveau oder Manuel, einer von euch. Trotzdem eine sehr, sehr, sehr solide 9 von 10.
Okay, danke dafür. Phil?
Kurz noch zur Ergänzung, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Es ist eigentlich untypisch für einen chinesischen Fantasy-Helden, dass er so ist wie Looming Fae, schlecht in der Schule, unbeliebt, ja. Crybaby und so. Das ist aber der Stil des Autors Yan Nan, der vor Dragon Raya kein typischer Webnovel-Autor war, sondern für Jugendmagazine schrieb. Also immer so melancholische, einsame Geschichten, die einem das Gefühl von nicht dazugehören geben.
Ja, die Melancholie passt spürt man aber im Anime sehr oft.
Ja, das schon. Das fand ich auch ein bisschen lästig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, das ist halt einfach auch Comedy irgendwo. Nichtsdestotrotz hätte ich mir auch gewünscht, den S-Rang einmal in Action zu sehen und nicht nur so einen Ausschnitt. Und ansonsten war die Animation super, die Geschichte ist mega cool, die ganze Welt. Wir haben wieder viele Brösel oder Krümel gekriegt und hoffentlich entsteht zum Schluss ein Brot oder ein Schuh. aber der größte Minuspunkt sind die Drachen. Ich meine, was sind das für Drachen? Bro, du weißt, wie Drachen aussehen. Schau dir Monster Hunter an. Da sind Drachen, richtig epische Drachen, brutale Drachen. Und wir haben so viel von den Drachen gehört und ich habe mir auch erwartet, dass wir im ersten Moment von einem richtig brutal heftigen Drachen geflasht werden. Dem war leider nicht so. Ja, aber ansonsten hat es mir auch super gut gefallen und ich gebe auch eine 9 von 10 mit der Hoffnung, dass die zweite Staffel noch einmal richtig, richtig anfährt, dass es dann insgesamt eine brutale 10 von 10 wird.
Mhm. Gut, danke dafür. Ja, da gehe ich mit. Also muss ich auch sagen, der eine Drache, den wir gesehen haben auf der Uni, also der erste von den zwei Bronzeflammendrachen, der hat mir richtig gut gefallen vom Design her. Der war richtig cool gemacht und auch, wo es diese menschlichen Augen bekommen hat, hat mir sehr gut gefallen. Es war für mich so, natürlich nicht der typische Drache, wie man ihn kennt, aber ich mag es halt, wenn so wirklich fantasymäßig der Drache designt ist. Fand ich schon ziemlich cool, aber ja, ich verstehe schon, diese Seeungeheuer, so, ja, das waren keine Drachen, das war irgendwas. Und zum Schluss war ich auch sehr enttäuscht von Norton, wo er sich nicht selbst in einen richtigen Drachen verwandelt hat, sondern mit einem von diesen Seeungeheuern verschmolzen.
Es waren ja auch Drachen, aber trotzdem, ja.
Ja, es waren schon Drachen, aber die haben mir mehr erwartet.
Verstehe ich.
Und paar, eben wie vorhin schon gesagt, paar kleinere Minuspunkte wegen der Animation. Im Großen und Ganzen gute Animation, nur hin und wieder hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet und mehr erhofft. Und deswegen, ja, gehe ich auch mit der 9 von 10. Story und Worldbuilding war richtig cool, also Premium kann man nichts sagen. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Die zweite Staffel werde ich mir 100%ig gönnen und bin auch, ja, in der Hoffnung, dass es noch zu einer 10 von 10 wird. Bin gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, wir werden dann die Fortsetzung auch irgendwann einmal besprechen. Auf jeden Fall, ja, war es das jetzt einmal. mit der ersten Staffel von Dragon Raya. Leute, das sind 17 Folgen und eine Folge davon dauert 45 Minuten. Wir haben versucht, so gut wie möglich
nur die alles erste,
zusammenzufassen.
Na, die Nullte.
Die Nullte, Entschuldigung, ja.
Die Nullte. Ja. Und ja, haben wir eigentlich eh gut geschafft, würde ich sagen. Wenn ihr das hört, ist schon der Samstag, der 6.6., wenn mich das nicht täuscht. Yep. Genau. Da sind wir auf der Hanami-Con unterwegs. Also, wenn ihr auch zufällig dort seid, Hanami-Con in Graz, kommt vorbei. Vielleicht trifft man sich ja, können wir ein bisschen quatschen. Wäre cool. Auf jeden Fall, ja, will ich jetzt nicht weiter hier um den heißen Brei herumreden. Danke an euch beide fürs Dabeisein. War wieder sehr lustig. Danke fürs Zuhören. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstag, noch viel Spaß beim Anime schauen und Manga lesen und wir hören uns dann bei der nächsten Folge, das können wir glaube ich schon einmal spoilern, da werden wir ein bisschen ja, quatschen, wie es auf der Hanamecon war und bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal, tschüss.
Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.